HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger.
Zumindest im Ausland sagt man das gerne über die Deutschen. Da hat es gesagt, das ist das Volk, das David Hasselhoff liebt.
Deutschen sind das Volk, das David Hasselhoff liebt? Wie das gemeint ist, das erzählt der Autor und Musikjournalist Mike Brüggemeier. Er beschreibt die deutsche Geschichte seit der Nachkriegszeit in seinem Buch Looking for Freedom, das ist kein Versprecher, in 10 Songs. Denn Popsongs sind wie die Kapitel in einem persönlichen Geschichtsbuch. Da steckt oft viel mehr drin, als es auf den ersten Blick scheint. Wie Popmusik Geschichte erzählen kann, darum soll es gehen, jetzt in der Kultur in HR Info. Hören wir doch mal in die Geschichte Deutschlands rein. Hier kommen die 68er, der Kalte Krieg und der Mauerfall. Und da ist er wieder, David Hasselhoff. Er hat sich den Deutschen beim Mauerfall 1989 mit seinem I've Been Looking for Freedom ja schon so ein bisschen aufgedrängt. Aber das Stück passte eben einfach zu gut. Gut zu schunkeln, gut zum Mitgrölen und gut zum Missverstehen. I've Been Looking for Frieden heißt deshalb auch das Buch von Mike Brüggemeier. Der Musikjournalist hatte sich damals einfach verhört und wollte, wie so viele andere auch, nach dem Mauerfall nach Frieden Ausschau halten. Was Musik über die deutsche Geschichte erzählen kann, das will Brüggemeier in seinem Buch zeigen und er fängt mit einem Stück an, das wir alle kennen, das aber viel mehr erzählen kann, als man so denkt.
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb.
Wenn bei Capri die Sonne im Roten Meer versinkt, von Rudi Schuricke. Da sehen viele 50er Jahre VW Käfer vor sich, die Richtung Italien fahren, selbst wenn sie damals noch gar nicht auf der Welt waren. Ich habe Mike Brüggemeier gefragt, was dieses Stück uns über die deutsche Geschichte erzählen kann.
Ja, es erzählt tatsächlich sehr, sehr viel über Deutschland, nicht nur über die Bundesrepublik, sondern auch über die Zeit davor, weil der Song ist tatsächlich geschrieben worden im Jahr 1943. Und damals war das eigentlich nie, dass es geht um einen Fischer, der auf See herausfährt abends und dann singt, bitte vergiss mich nicht, seine Geliebte quasi, das singt, sie soll ihn nicht vergessen. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen komisch, weil man denkt, naja gut, der fährt nachts auf See raus, warum sollte die ihn in den 12 Stunden, die er da auf dem Meer ist, vergessen? Und das ist aber natürlich, da gibt es eine zweite Ebene für den Song, nämlich der Song ist eben 43 geschrieben worden während des Zweiten Weltkriegs und natürlich ging es auch um die Männer, die in den Krieg zogen und die quasi sangen, vergiss mich nicht. Und der Song durfte dann aber damals, als er dann fertig war und eigentlich aufgenommen war, durfte er nicht mehr erscheinen, weil die Alliierten mittlerweile auf Capri gelandet waren. Das hieß, diese zweite Ebene hat nicht mehr funktioniert, sondern es war tatsächlich so, dass das Capri schon nicht mehr zu Deutschland in dem Sinne oder zum Dritten Reich gehörte, sondern tatsächlich von den Alliierten besetzt worden war. Und damit war klar, dass der Song nicht mehr gesendet werden durfte. Und dann, 7 Jahre später, erschien der Song in einer anderen Version dann doch. Und dann war es aber eben ein Lied ohne diese zweite Ebene. Da war es ein Lied, was irgendwie eine Sehnsucht spiegelte nach einer heilen Welt, nach Sonne, nach einem schönen Land, eben nach Italien.
Wahnsinn, und es hat sehr gut funktioniert. Was haben denn so unterschiedliche Lieder wie I've Been Looking for Freedom von David Hasselhoff und diese 7 Minuten Improvisationswahn der Krautrocker Can miteinander zu tun? Weiter auseinander kann Musik eigentlich nicht liegen, oder? Trotzdem beschreiben Sie damit die Geschichte Deutschlands.
Das sind tatsächlich, könnte man sagen, 2 Pole in dem Buch. Das eine ist quasi ein Lied, in dem Künstler reflektieren über den Ort, an dem sie sich befinden, in der historischen Situation, in der sie sich befinden. Also 1968, man sucht nach neuen Wegen, diese Piefigkeit, diese bundesdeutsche Piefigkeit irgendwie zu überwinden. Man sucht nach neuen Lebensformen, man sucht nach einer Utopie. All das spiegelt sich in so einem Stück wie dem Can-Stück wieder. Auf der anderen Seite haben wir I've Been Looking for Freedom, einen Hit, der eigentlich schon 1978 geschrieben worden ist und damals nicht so richtig doll erfolgreich war und dann auf einmal im Jahr 1989 unglaublich erfolgreich wurde, weil er anscheinend irgendeinen Nerv getroffen hat oder vielleicht zu irgendwelchen Bildern passt oder zu einer Situation passt. Also in beiden Fällen ist es so, dass die Musik quasi was sagt über eine bestimmte Epoche. Oder bei dem einen Mal sind es die Konsumenten, die sich aussuchen, das ist der Song, der uns jetzt gerade wichtig ist. Und an der anderen Stelle waren es eben die Künstler, die sagen, das ist ein Song, der unsere Zeit repräsentiert.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch, Musik, egal wie komplex, gut oder schlecht sie ist, erzählt von der Zeit und dem Ort ihrer Entstehung und sie erzählt von uns. Was kann Musik erzählen, Herr Brüggemeier, was Geschichtsbücher nicht erzählen können?
Naja, Musik ist natürlich vor allem ein Erinnerungsträger. Und das bedeutet, dass es nicht immer nur um den konkreten Inhalt des Liedes geht, sondern es geht eben um die Situation, in der man es hört zum Beispiel. Es geht um den Sound, es geht um alle möglichen anderen Sachen. Und Musik verbindet halt Erinnerungen mit einer Alltagskultur unter anderem auch. Also man kann halt sagen, das, was eben in Geschichtsbüchern dann oft nicht drin steht, so solche Sachen, an die wir uns alle erinnern, ob das jetzt Alltagsgegenstände sind oder ob das eine Form des sozialen Zusammenseins ist, wie wird Musik gehört, mit wem hört man Musik, all diese Dinge spielen auch eine Rolle. Und in gewisser Weise ist es so, dass, naja, jedes Lied, das irgendwie besonders viele Hörer hat, quasi so eine Art Nation hinter sich hat. Also die Nation der David Hasselhoff-Hörer sind wir ja sowieso, zumindest im Ausland, sagt man das gerne über die Deutschen. Da hat es gesagt, das ist das Volk, das David Hasselhoff liebt.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, damit muss man umgehen.
Ostdeutsche Musik, die hat in Westdeutschland ja so gut wie keine Rolle gespielt. Das spiegelt sich auch in Ihrem Buch wieder. Warum ist Musik aus Ostdeutschland ja in Westdeutschland so unterrepräsentiert? Haben Sie da eine Erklärung für?
Ja, ich habe natürlich schon versucht, quasi über die Mauer zu gucken und habe auch einige Songs in dem Buch drin natürlich. Es ist tatsächlich so, dass es eine andere Form, ein anderes Verständnis von Musik ist, dass Musik eine andere Form von Bedeutungsträger war, glaube ich, gerade in Ostdeutschland, dass viel zwischen den Zeilen gesagt wurde, dass dadurch sehr viele Anspielungen vielleicht hier gar nicht so verständlich waren, dass es eine andere Form von Poesie ist. Ich habe das Gefühl, dass viele, das gilt nicht für alle, aber es ist durchaus sehr, sehr viele Texte gibt, die eine sogar viel größere eigentlich literarische Qualität haben, wenn man sich Songs im Osten anguckt. Es gibt aber ja tatsächlich, wenn man jetzt so in letzter Zeit sich zum Beispiel diesen Andreas Dresen-Film Gundermann anguckt, das ist Musik, die aus diesem Verständnis kommt, aus diesem Textverständnis.
Das ist der Baggerfahrer, der dann
der Baggerfahrer, genau,
Protestsänger geworden ist.
Genau, der und auch für Silly Songs geschrieben hat oder Texte geschrieben hat. Und das ist ja was mittlerweile anscheinend irgendwie dann doch zu uns spricht. Er ist durch den Film, ist diese doch an sich auch sehr zerrissene Person uns irgendwie auch nahe gegangen und nahe gekommen. Und das ist tatsächlich was ich sehr interessant finde. Von daher würde ich mir fast wünschen, dass es auch nochmal ein quasi Gegenbuch oder Komplementärbuch zu meinem Buch gibt, das tatsächlich Ostdeutschland anhand von Liedern erzählt.
Ein Song, der seit Jahren in Deutschland unglaublich erfolgreich ist und entweder geliebt oder gehasst wird, dazwischen gibt es, glaube ich, nichts, ist Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer. Ja. Was meinen Sie, was uns dieser Song mal über uns, über Deutschland berichten kann oder es vielleicht jetzt schon tut, Herr Brüggemeier?
Tatsächlich braucht man ja immer so eine gewisse historische Distanz, um das sagen zu können. Man kann natürlich jetzt irgendwelche wilden Thesen dazu aufstellen, was Helene Fischer über uns sagt und ob das eine Figur ist, die funktioniert als ein Symbol für irgendwas. Ich glaube schon, dass es so ist. Ich glaube schon, dass es die Sehnsucht nach einer Form von Ablenkung ist vielleicht oder auch nach einer Form von einer Identifikationsfigur, die in gewisser Weise auch gerade dadurch, dass sie eine relativ kleine Projektionsfläche bietet, weil man sehr wenig über diese Frau weiß eigentlich und weil sie sehr perfekt wirkt, dass damit irgendwas, vielleicht ist Helene Fischer sowas wie die bundesdeutsche Fußgängerzone.
Also, man kriegt was für sein Geld.
Man kriegt was für sein Geld und es sieht überall gleich aus. Und das Gefühl habe ich, wenn ich die Lieder höre. Es ist so ein bisschen, es ist ganz egal, ob man sich in Gütersloh, Bielefeld oder, jetzt habe ich nur Ostwestfalen genannt, vielleicht muss ich nochmal woanders in Ingolstadt befindet. Es sieht dann doch überall sehr ähnlich aus.
Gleichzeitig teilt sich Musik immer weiter in Genres auf. Das große Ding, auf das sich alle irgendwie einigen können, das wird doch immer seltener. Meinen Sie, in Zukunft kann Musik noch etwas über uns erzählen oder wird es schwieriger?
Ich glaube tatsächlich, dass es schwieriger wird, weil es eben diese diese Mitsing-Hits, die dann wirklich jeder kennt, tatsächlich weniger gibt. Das hat auch mit der Ästhetik von Popmusik zu tun. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass sich das immer mehr aufsplittert und dass es in dem Sinne alles Gegenwart ist. Also man hat halt das Archiv von 60, 70 Jahren Popmusik jederzeit greifbar und anklickbar. Das bedeutet, man ist nicht so auf die Gegenwart fixiert, wie man das früher war. Früher, wenn man in den Plattenladen ging, gab es halt die Platten, die gerade rausgekommen sind und vielleicht noch die aus dem letzten Jahr.
Mike Brüggemeier, Autor des Buchs I've Been Looking for Frieden. Sie sind 1976 geboren. Was ist denn Ihr Song, der für Ihr Leben besonders wichtig war?
Na, das ist tatsächlich dadurch, dass ich mich sehr viel mit Popmusik beschäftige, in meinem Buch, aber auch in meiner Freizeit, was relativ Spezielles. Es gibt einen Song von einer australischen Band, der heißt Cattle and Cane. Und da geht es um einen Jungen, der durch Felder und Wiesen nach Hause läuft. Und ich bin auf dem Land aufgewachsen und das war tatsächlich für mich immer ein Song, der wichtig war. Ein Junge, der Bücher liest, die Felder und Wiesen, die sowas wie eine große Leinwand sind, auf der alles funktionieren und alles projiziert werden kann.
Und das hören wir gleich. Cattle and Cane von den Go-Betweens. Vielen Dank, Maike Brüggemeier. Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt I've Been Looking for Frieden und ist im Penguin Verlag erschienen.
Kultur.
Paul McCartney hat sicherlich genug Songs geschrieben, mit denen man Geschichte erzählen kann. Jetzt hat er sich aufgemacht, ein Buch zu schreiben, ein Kochbuch. Thomas Spickhofen hat sich Less Meat, Less Heat angeschaut und wundert sich ehrlich gesagt doch ein bisschen.
Mary hat ein kleines Lämmchen und sein Fell ist weiß wie Schnee. Eine Aufnahme der Wings, der Paul McCartney Band aus den frühen 70er Jahren. Jener Zeit, in der Paul McCartney und seine Frau Linda Vegetarier wurden. Nach einem Schlüsselerlebnis in der Idylle ihres Bauernhofs in der Grafschaft Kent.
We had sheep and they'd had lambs and it's the most beautiful.
Wir hatten da Schafe und die hatten Lämmer. Das ist die schönste Zeit in deren Leben. Sie sind voller Lebenslust und Energie. Und eines Tages aßen wir gerade Lammkeule, als die da draußen rumsprangen. Und da fragten wir uns, sollen wir nicht mal versuchen, das zu lassen?
We said, you know what, should we try and not do this?
La, 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 la.
Es sei buchstäblich das Mitleid mit diesen gerade geborenen Lämmchen gewesen, deren Leben nach nur ein paar Monaten beendet sein würde. Das schien einfach nicht richtig, sagt Sir Paul.
It basically was sort of out of compassion for these lambs who'd just been born, were in the first month of their lives and were shortly to have it ended. It's like,
das vegetarische Dasein ist McCartney inzwischen ein persönliches Anliegen, für das er weltweit wirbt. Sogar im EU-Parlament durfte er darüber reden im Dezember 2009. Da hatte er gerade seine Kampagne für den fleischfreien Montag ins Leben gerufen.
So our campaign says, try one meat-free day in the week.
Und damit diese Botschaft nicht verloren geht, hat Paul McCartney seine Rede von 2009 nun noch einmal in Buchform verpackt. Less meat, less heat. Weniger Fleisch heißt weniger Klimawandel. Ein Tag Verzicht pro Woche, das ist doch gar nicht so schwer, sagt McCartney. Schön wäre der Montag, aber eigentlich könne es jeder Tag sein.
It's actually not that hard to do. So we suggest a meat-free Monday, but of course it could be any day.
Und doch ist das ein McCartney, der enttäuscht. Mehr Text als nur eine Rede von vor fast 10 Jahren wäre schon schön gewesen, mehr Rezepte auch, aber es bleibt bei einer Diätausgabe mit 3 Rezeptvorschlägen. Getoasteter Bagel mit Hummus zum Frühstück, super Gemüsesalat zum Mittagessen und Tacos mit Bohnenmus zum Abendbrot. Angesichts dieser schmalen Kost ist es fast ein bisschen beruhigend, dass Sir Paul Musiker geworden ist und nicht Politiker oder gar Koch. Tim Melzer und Jamie Oliver sollten sich jedenfalls nicht fürchten vor dieser Konkurrenz.
Man muss ja nicht alles können. Paolo Giordano macht ja auch keine Musik. Der Mann ist Mitte 30, kommt aus Turin und ist Schriftsteller. Sein aktueller Roman heißt Den Himmel stürmen. Seine zentralen Figuren sind Jugendliche oder junge Erwachsene. Ihr Erleben, Denken und Fühlen, das ist sein Thema. Frank Statzner hat Den Himmel stürmen von Paolo Giordano für uns gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Wenn sie nicht in Apulien lebten, hätte man sie sich auch im Hambacher Forst vorstellen können. Eine Gruppe junger Leute, die das Abholzen alter Bäume verhindern will. Mit Blockaden und Sabotage, mit ihren Körpern, aber auch mit selbsterzeugtem Sprengstoff. Bernardo, kurz Bern, die Hauptfigur, baut sich sogar ein Nest in einem Baum. Doch es sind keine Eichen und Buchen, sondern Olivenbäume. Sie sollen für einen Golfplatz weichen. Dass ein Bakterium überall in der Region die Olivenbäume sterben lässt, sehen sie nur als Vorwand des Landbesitzers. Am Ende gibt es einen toten Polizisten, den Cousin Berns. Bern steht unter Tatverdacht.
Worum es geht.
Wie konnte es zu dieser Tragödie kommen? Das erzählt Giordano aus der Perspektive Theresas. Als junges Mädchen kommt sie regelmäßig mit ihrem Vater aus Turin nach Apulien, um die Ferien im Landhaus ihrer Großmutter zu verbringen. Dort lernt sie Bern, seinen Cousin und einen dritten Jungen kennen, die auf dem Nachbarhof leben. Die drei Jungen treten auf wie Brüder, doch nur Nicola, der spätere Polizist, ist tatsächlich ein Sohn des Nachbarn. Bern und auch Tommaso sind Pflegekinder. Cesare, der Vater, ist eine Mischung aus Hippie und katholischem Guru, der an die Wiedergeburt glaubt. Die Kinder wachsen in einer Art selbstgestrickten religiösen Indoktrination auf. Theresa wird davon angezogen, besonders aber von Bern, den sie nahezu hörig liebt und später heiratet. Aber die strenge und, wie sich herausstellt, auch verlogene Sozialisation der Kinder führt sie nach der Pubertät in Abgründe. Sie machen ihre eigene Welterfahrung. Bern liest viel, wird zum Nihilisten, Narzissten und Tyrann. Tommaso erinnert sich.
Er begann mit »Der große Egoist« zu unterschreiben. In riesigen Lettern schrieb er mitten auf ein Blatt, »Unsere Aufgabe ist es, den Himmel zu stürmen.« Er schrieb, »Wir müssen ihn erklimmen, den Himmel.« Im letzten Brief, der mich vor einem Schweigen erreichte, das sehr lang anhielt, wiederholte er einen Satz, der das Ergebnis all dieser Studien war. »Jetzt habe ich es verstanden. Nicht ich irrte mich. Gott ist nur eine banale Erfindung. Nur wer lebt, hat Recht.«
Bern wird ein Mensch mit eigenen, willkürlichen Regeln. Die Gruppe fällt auseinander. Alle Anläufe, den Himmel zu stürmen, bringen nur Katastrophen hervor. Der alternative Lebensentwurf wird Makulatur. Die Suche nach dem Sinn scheitert an Naivität, Hass, Eifersucht und Eitelkeit.
Wie es geschrieben ist.
Giordano erzählt aus der Perspektive Theresas, die auf das Geschehen zurückblickt. Sie berichtet und trägt von anderen zusammen, was sie selbst nicht erlebte. So wird aus verschiedenen Quellen das Beziehungsgeflecht der Figuren deutlich. Ihre Ambitionen, ihre Schwächen, aber auch gegenseitige Verletzung. Verborgenes tritt zutage. Auf 500 Seiten ergibt sich jenseits der teils dramatischen, teils bizarren Handlung ein Panorama verletzter Seelen.
Wie es gefällt.
Junge Leute und ihre utopischen Projekte, brüchige Fassaden, Generationenkonflikte, Impulsivität, Kontrollverluste. Das hat einen hohen Reiz, ist spannend. Giordano trägt mit manchen Details zwar dick auf, aber es gelingt ihm, das Geschehen psychologisch zu motivieren. Oder erzählt es mit Leichtigkeit und Überraschung. Das hat mich schnell reingezogen und gefesselt.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Übrigens, die besprochenen Bücher finden Sie auch in Ihrer hr-info-Partnerbuchhandlung.
Frank Statzner hat Den Himmelstürmen von Paolo Giordano gelesen. Der Roman ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Für Independent-Filme, für Filme mit besonderem Anspruch, Filme, die experimenteller sein wollen, die nicht zuallererst an die Verkaufszahlen und Marketing denken, gibt's in den USA seit Anfang der 80er das Sundance Festival. In dieser Woche hat die Ausgabe von 2019 eröffnet und Nicole Markwald ist für uns hingefahren nach Park City im US-Bundesstaat Utah.
Gerade erst sind im sonnigen Hollywood die Nominierungen für die Oscarverleihung bekannt gegeben worden. Eine gute Flugstunde entfernt findet nun im verschneiten Park City im US-Bundesstaat Utah der Auftakt für das neue Filmjahr statt. Das Sundance Film Festival, einst von Robert Redford gegründet, bietet anderen Geschichten Raum, die auch kommerziell erfolgreich sein können, wie beispielsweise der Horrorfilm Get Out. Er feierte in Park City Premiere. Regisseur Jordan Peele bekam später einen Oscar für das beste Originaldrehbuch. Sundance öffnet Türen, die vielleicht sonst in der Filmindustrie schwer zu öffnen sind. Das heißt für das Programm 2019, 40% der Beiträge sind von Frauen gedreht, 36% von Menschen mit nicht weißer Hautfarbe. Wie Chiwetel Ejiofor. Der Brite hat die Geschichte von William Kamkwamba verfilmt. Der hatte als 13-Jähriger mit einer selbstgebauten Windmühle aus Fundstücken für sein bitterarmes Dorf in Malawi Strom erzeugt. Das Buch »Der Junge, der den Wind einfing« wurde zum Bestseller. Ejiofor sagt, in der Geschichte kamen so viele Themen zusammen, mit denen ich gerungen habe. Zum Beispiel, wie blicken wir auf die Ärmsten unserer Welt und wie zeigen wir ihre Erlebnisse im Kino? Williams Geschichte ist für mich eine Heldengeschichte, ein Kampf ums Überleben.
Extraordinarily epic tale of survival.
Im Spielfilmbereich steht auch ein Film über den berüchtigten Mörder Ted Bundy mit Teenie-Schwarm Zac Efron in der Hauptrolle auf dem Programm, wie auch Native Son. Es ist die moderne Verfilmung des bahnbrechenden Romans von Richard Wright aus dem Jahr 1939. In der Rolle des Bigger Thomas Ashton Sanders, der seinen Durchbruch im vielfach prämierten Drama Moonlight hatte. Jake Gyllenhaal wird in dem Horrorfilm Die Kunst des toten Mannes zu sehen sein. Der Thriller spielt in der Kunstwelt von Los Angeles. Ab Februar streamt Netflix den Film.
Some sort of power. Some spirit. It's connected to his art. Something truly goddamn strange is going on!
Die Auswahl der Dokumentarfilme sorgte schon vor Beginn des Festivals für Aufsehen. So wird Leaving Neverland gezeigt, in der zwei Männer im Mittelpunkt stehen, die im Kindesalter mit Michael Jackson befreundet waren. Um die Übergriffe von Filmproduzent Harvey Weinstein geht es in Untouchable. Die Dokumentation The Inventor beleuchtet die fesselnde Geschichte von Elizabeth Holmes. Die Silicon Valley-Unternehmerin hatte Millionen Dollar für einen angeblich neuartigen Bluttest gesammelt, aber Testergebnisse gefälscht. Nun muss Holmes wegen schwerem Betrugs vor Gericht. Hochpolitisch geht es in Knock Down the House zu. Regisseurin Rachel Lees dokumentierte den Aufstieg der Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez, die vor kurzem als jüngste Abgeordnete in den US-Kongress einzog. Kim Yutani ist Kuratorin des Sundance Film Festivals. Sie sagte vorab dem Sender KPCC über die Filme,
"People are searching for the truth."
Die Filmemacher suchen nach der Wahrheit, so Yutani. Dieses Jahr scheint es besonders dringlich zu sein, unsere Herausforderungen zu beleuchten. Und das gilt sowohl für Spiel- als auch Dokumentarfilme.
Whether it be in fiction or documentary.
Bis zum 3. Februar geht das Sundance Festival noch. Das war's in der Kultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich auf unserer Website hrinforadio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.